Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallihallo, liebe Vanessa. Ich freue mich, dass du dir heute an diesem ja relativ trüben Nachmittag die Zeit genommen hast, mit mir über deine Geschichte zu sprechen, und zwar das Thema Endometriose. Da hast du mit Sicherheit sehr, sehr viel zu erzählen. Du teilst es ja auch bei Instagram und im Podcast und so weiter und ermutigst ja auch andere Frauen, die auch Endometriose haben oder potenziell auch eventuell eine Diagnose gestellt bekommen, auch so ja darüber aufzuklären und zu sagen, hey, du bist nicht alleine, wir schaffen das schon gemeinsam. Also an der Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du die ganze Arbeit da reinsteckst. Und bevor wir zur ganzen Vorstellung kommen, zu dem ganzen Thema, haben wir bei Eva Monder im Diagnose Frau Podcast ein kleines Ritual. Und zwar stelle ich 5 This or That Fragen. Das bedeutet, ich gebe dir 2 Antwortmöglichkeiten und du musst dich relativ spontan für eine entscheiden. Und wenn du bereit bist, würde ich loslegen direkt.
Okay, ich freue mich erstmal hier zu sein und dann lass uns gleich starten.
Die erste Frage: Freizeitpark oder Wasserpark?
Wasserpark.
Pool oder Strand?
Strand.
Buch lesen oder den Film dazu schauen?
Schwierig, aber eher den Film dazu.
Comedy oder Drama?
Comedy.
Auf der linken oder rechten Seite schlafen?
Auf der rechten.
Okay, ja, interessant. Also wie gesagt, wir wissen jetzt ja schon mal ein paar Sachen über dich, aber kleinen Teaser habe ich ja schon gegeben. Stell dich doch mal noch ganz kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
Mein Name ist Vanessa, wie du schon gesagt hast, und ich kläre bei Instagram auf über das Thema Endometriose. Ich bin selber betroffen und habe vor gut 1,5 Jahren da angefangen, aktiv zu werden, so ein bisschen meine Story zu teilen. Und ja, die Community ist dann auch ganz gut gewachsen mittlerweile, und es ist halt einfach ein Riesenbedarf an Aufklärung, weil das halt von Seiten der ÄrztInnen leider nicht geleistet werden kann in dem Gesundheitssystem, so wie das aktuell ist, weil sie nicht fürs Reden bezahlt werden, aber die Frauen halt einfach ganz viel Redebedarf und auch Erklärbedarf haben, und in den meisten Fällen läuft es halt so, ja, hier haben sie die Diagnose und so viel Spaß damit so ungefähr. Und man steht dann halt erstmal so komplett lost da, weiß auch gar nicht, was das so wirklich bedeutet. Weil wenn man jetzt irgendwie die Diagnose, weiß ich nicht, Diabetes oder so bekommt, das kann man greifen, da kann man was mit anfangen. Aber Endometriose hören ganz viele das erste Mal, wenn sie die Diagnose bekommen, und stehen dann halt da, haben 1000 Fragezeichen im Kopf. Und da versuche ich dann halt eben, die so gut wie es geht zu beantworten.
Kannst du vielleicht zu Beginn mal kurz erklären, was ist überhaupt Endometriose? Du hast ja gerade schon gesagt, die meisten stehen davor und wissen gar nicht, was das jetzt überhaupt bedeutet.
Ja, das ist ein Gewebe, was dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Also viele sagen da fälschlicherweise, es ist Gebärmutterschleimhaut. Das stimmt so nicht, sondern die Zellen, die ähneln halt den Zellen, die man sonst halt nur in der Gebärmutterschleimhaut findet, sind sich aber nicht identisch. Und die wachsen quasi an Stellen, wo sie nicht hingehören. Und so primär, sage ich mal so, an und um die Gebärmutter rum, wenn die in der Gebärmutterwand, in der Muskulatur wachsen, dann nennt man das Ganze Adenomiose. Das ist dann quasi eine Form der Endometriose. Es war auch die Adenomiose mal eine eigenständige Krankheit. Jetzt aktuell laut der neuesten Endometriose-Leitlinie ist sie jetzt wieder eine Unterform davon, was für alle rein Adenomiose-Betroffene ein bisschen schade ist, weil die halt, ja, noch unbekannter ist die Adenomiose und die sich da noch schwerer tun, gehört und gesehen zu werden. Und ja, dieses Gewebe wächst aber jetzt nicht nur an der Gebärmutter oder im Bereich der Gebärmutter, was dann so Blase Darm ist, sondern es kann bis zum Zwerchfell, bis zur Lunge hochgehen. Also das wurde schon überall im Körper gefunden und ja, wächst dort, drückt dann auf Nerven. Die tief infiltrierende Endometriose kann auch Organe dann eben zerstören, weil sie durchwächst, teilweise aggressiver als manche Krebstumore. Und man sagt, es ist eine gutartige Krankheit, aber ja, also es stimmt, aber das nimmt dem Ganzen halt eigentlich so ein bisschen das, was es eigentlich ist, weil davon was Gutartigem zu sprechen, ist halt einfach schwierig. Es ist kein Krebs, aber es kann halt genauso, ja, nicht genauso aggressiv sein, aber halt ein Organ genauso schädigen. Man hat natürlich keine Metastasen, deshalb möchte ich das jetzt auch nicht vergleichen, aber es ist einfach eine Krankheit, die sehr schwerwiegend ausfallen kann oder die man auch gar nicht merkt. Also da geht es halt auch echt von bis. Einige, die erfahren durch Zufall von ihrer Diagnose, so wie meine Mama mit über 50, die hatte nie Probleme. Und ja, das ist es mal so in Kurzfassung, was Endometriose ist.
Du sagst gerade, deine Mutter hat das jahrelang nicht bemerkt. Wie war das bei dir? Hast du das relativ früh bemerkt oder hat das auch gedauert, bis die Diagnose da gestellt wurde?
Also die Diagnose hat gedauert, beziehungsweise ich habe schon ein paar Jahre früher eine Verdachtsdiagnose bekommen. Also ich hatte schon immer so Beschwerden bei der Periode oder auch so erster Tag Periode war dann auch oft, dass ich mich nach dem Aufstehen wieder ins Bett legen musste, sonst wäre mir halt der Kreislauf zusammengebatscht oder ich lag dann auch oft im Bad so auf dem Boden, habe gewartet, bis es dann wieder ging. Und ja, hatte dann eine Frauenärztin, die dann eben schon mal den Verdacht gestellt hat. Und ich war dann in der Frauenklinik in Würzburg, aber es war mir alles so unheimlich. Und dann wollte ich da halt wieder gehen. Also ich hatte die Vorbesprechung zur Bauchspiegelung schon. Das ist dann eben der Eingriff, über den man eine Endometriose diagnostizieren kann. Und ja, mir kam das aber alles so ein bisschen unheimlich vor. Dann bin ich da wieder gegangen und mir hat aber halt auch keiner so die Tragweite der Krankheit vermittelt, so geschweige denn, dass ich mir da den Namen hätte merken können. Das war dann erst ein paar Jahre später, als ich dann jetzt die endgültige Diagnose bekommen habe. Mit 27 war dann meine Mama so, hä, das war doch das, weshalb du damals in der Uniklinik warst, oder? Und dann habe ich mich nochmal so reingelesen, da war ich so, ja, stimmt. Also, aber das war mir halt damals überhaupt nicht bewusst und es war mir auch nicht bewusst, wie schlimm das halt ausgehen kann, sonst wäre ich dem natürlich damals schon nachgegangen.
Und wie lange hat das dann gedauert vor der Frauenklinik bis dann zur endgültigen Diagnose? Weil es war ja dann scheinbar auch vor allem ein extremer Leidensweg, in dem du ja gar nicht wusstest, was jetzt überhaupt los ist.
Ja, also mit 19, 20 war ich da in der Frauenklinik und dann mit 27 habe ich jetzt dann die Diagnose bekommen und die Probleme hatte ich aber halt schon früher. Also ich weiß nicht mehr genau, wann ich meine Periode bekommen habe, aber das war da schon auch immer ein Thema. Damals halt nicht so ausgeprägt, weil man natürlich dann in der Schule nicht so einen Druck hat wie dann später im Arbeitsleben oder auch im Studium. Der Druck nochmal ein anderer ist, beziehungsweise die Flexibilität halt einfach höher ist. An den Tagen, wo es mir nicht gut ging, konnte ich halt dann eine Vorlesung schwänzen. Aber auf der Arbeit fällt es halt auf, wenn man fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja viele, die tun die Endometriose so ab, als wäre das nur eine stärkere Blutung mit stärkeren Regelschmerzen als jetzt die meisten Menstruierenden. Was sagst du denn dazu?
Also es ist zum einen schade, dass es wieder so komplett auf die Menstruation da beschränkt wird, weil eine starke Blutung ist nicht unbedingt eine Endometriose, sondern spricht eher auch für die Adenomyose. Das ist schon mal das eine. Dann das andere ist, ich habe keine starke Blutung, also überhaupt nicht. Ich hatte das mal eine Zeit lang stärker, aber jetzt aktuell wieder eine Phase, wo es echt kaum irgendwie mir, jetzt sage ich mal, auffällt. Also da sind es mal 2 Tage oder so. Also das passt auch nicht. Und man vermutet einen Zusammenhang zur Periode, aber das weiß man auch nicht. Es wurde auch schon Endometriose bei Kindern gefunden und bei, ja, bei Männern, also bei biologischen Männern, sage ich jetzt mal. Somit, man kennt die ganze Ursprungsgeschichte ja noch gar nicht. Und das da dann auf die Menstruation zu reduzieren, das wird halt der Krankheit sage ich mal, nicht gerecht im Sinne von, die Tragweite ist viel, viel größer, da es ja nicht nur während der Menstruation Schmerzen macht, sondern auch außerhalb der Menstruation, unabhängig von der Menstruation. Also es ist mehr als ein bisschen stärkere Regelschmerzen. Bei vielen fängt es so an, ist es so eins der Anfangssymptome und sollte man auch immer abchecken lassen. Aber es kann mehr werden oder es kann auch schon von Anfang an sein. Es haben auch schon menstruierende Probleme vor der ersten Menstruation mit Endometriose, bevor die überhaupt das erste Mal geblutet haben, was auch ein Riesenproblem ist, weil das dann halt häufig nicht erkannt wird. Und umso früher man das Ganze erkennt und auch behandelt, umso höher sind halt auch die Chancen, dass man später beschwerdefreier lebt oder eventuell komplett beschwerdefrei.
Ja, gibt es denn noch irgendeinen anderen Bullshit, den man sich so als Betroffene dauernd anhören muss? Also sowohl von ÄrztInnen als jetzt auch aus dem Umfeld?
Also ich kann da jetzt so für mich, ich muss mir tatsächlich nicht so viel Bullshit bisher anhören, weil bei mir, als die Diagnose bekannt wurde, auch direkt bekannt wurde, dass meine linke Niere nicht mehr arbeitet. Und die wurde dann ein halbes Jahr später entfernt, weil mein Harnleiter komplett zugewachsen war. Und somit, dadurch, dass ich ein Organ da verloren habe, direkt am Anfang, sage ich mal, war allen so die Tragweite in meinem Umfeld bewusst und auch auf der Arbeit. Aber was ich häufig aus der Community höre, ist, dass man halt gesagt bekommt, so ja, werden sie einfach ganz schnell schwanger, was ein Riesen Bullshit ist, weil zum einen ist es für viele Betroffene nicht einfach, schwanger zu werden, eben durch die Endometriose. Dann das Zweite ist, das ist, als würde man ein Kind auf Rezept verschreiben. So sagt man einer
Ja.
Anfang 20-Jährigen, so ja, werden Sie jetzt mal ganz schnell schwanger. Also das geht halt heutzutage einfach nicht mehr. Und dann ist die Frage, will ich überhaupt Kinder? Und bei vielen bricht die Endometriose auch erst so richtig aus nach der Schwangerschaft. Also es ist nicht gesagt, dass wenn man dann schwanger wird oder schwanger war, dass das ganze Thema besser wird. Das mag bei einigen so zutreffen, aber das kann man ja jetzt nicht als Empfehlung geben. Dann, was auch viele hören, ist halt auch so dieses Jahr, stell dich nicht so an, das haben alle. Vielen wird auch gar nicht geglaubt, gerade auch von Seiten der ÄrztInnen. Auch wenn sie Anfang 20 sind, wird dann häufig gesagt, sie sind viel zu jung für Endometriose, was halt einfach Bullshit ist. Man kann das auch schon mit 12 haben. Ja, das sind mal so die häufigsten Sachen. Auch, also so ganz krasse Themen sind auch, dass dann mal ein Arzt zu einer gesagt hat, ja, wenn sie nicht mit ihrem Mann schlafen wollen, weil die Schmerzen beim Sex hatte, dann sagen sie ihm halt einfach, dass sie keine Lust haben. Also das sind halt so Sachen,
Was?
wo dann quasi einem unterstellt wird, man denkt sich die Schmerzen aus, weil man keine Lust hat auf Sex jetzt mit dem Mann oder mit wem auch immer. Und also da haben einige schon echt heftige Sachen gehört.
Das ist echt krass. Ich habe jetzt hier Gott sei Dank ein Positivbeispiel. Also ich habe schon eine Frauenärztin, Judith Bildau, interviewt zum Thema Endometriose. Und sie hat auch sehr lange in der Endometriose-Klinik gearbeitet. Also ist ja natürlich auch sehr stark in diesem Thema drin und hat da klar eine ganz andere Sichtweise als jetzt vielleicht Hausärztinnen oder so.
Ja.
Und sie meinte aber auch, dass selbst wenn man als Mädchen schon oder generell irgendwann im Leben stärkere Schmerzen empfindet oder so ein Unwohlsein, man denkt sich, das kann nicht normal sein, sofort zum Arzt oder zur Ärztin gehen und jetzt nicht irgendwie damit abtun, ja, dann ist halt bei mir irgendwie ein bisschen schlimmer. Selbst wenn es keine Endometriose ist, ist es wichtig, dass irgendwas abgeklärt wird oder dass man sich zumindest jemandem anvertraut und vielleicht dann erfährt, warum es bei dir eventuell ein bisschen stärker ist als bei anderen. Aber da auch vielleicht auch nochmal der Appell an alle, dass man sich dann nicht einfach abtun lassen muss, sondern das auch einfach abklären lassen kann.
Es kann ja auch PMS sein. Ich meine, es gibt ja
Ja.
so viele Sachen in dem Bereich. Und wir haben es aber halt auch so ein Stück weit beigebracht bekommen. So, ja, das zum einen, wir reden nicht drüber. Und wenn wir drüber reden, über die Menstruation, dann, dass es halt einfach wehtut und unangenehm ist. Und deshalb bin ich auch jahrelang davon ausgegangen, dass das normal ist. Jetzt auch gar nicht so aus Scham, sondern das war halt so, wir haben die Periode dann irgendwann bekommen und wir fanden es alle scheiße. Da hat keiner gesagt, so, ja geil, ey, jetzt blute ich so die nächsten, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, je nachdem. Also, und deshalb dachte ich auch mal, ja, okay, das haben alle so.
Ja, das ist schon krass, ne? Du meintest ja so, an der Uni ging's noch, dann hat man mal eine Vorlesung geschwänzt, aber du bist ja jetzt, denke ich, auch im Arbeitsleben voll drin. Wie hast du das denn jetzt oder wie handhabst du das denn generell, wenn die Schmerzen sehr, sehr stark sind?
Also ich wohne mittlerweile wieder in meiner Heimatstadt in Würzburg, war aber 7 Jahre in Stuttgart und habe da dann 2 Jahre in einem Großkonzern gearbeitet, quasi direkt nach dem Studium dann. Und da ist die Endometriose innerhalb von wenigen Wochen dermaßen eher schlechter geworden. Ich hatte direkt Fehltage, habe einmal im Monat ja teilweise 3 Tage am Stück oder so gefehlt, noch in der Probezeit, was halt einfach schwierig war. Und es war auch vom Workload her sehr viel. Ich hatte lange Arbeitszeiten und da habe ich halt einfach gemerkt, so okay, mir fehlt so meine Flexibilität, mich rausnehmen zu können, wenn ich das brauche. Und jeder, der sich so ein bisschen mit zyklischem Leben beschäftigt, so die 4 Jahreszeiten des Zyklus. Und das merkt nicht jede so, aber ich merke das ganz extrem. Also in der Winterphase des Zyklus, der Menstruation, ich muss mich da so rausziehen, so zurücknehmen. Und also meine Stimmung verändert sich extrem, mein Hungergefühl verändert sich. Ich esse wie ein Baby-Dinosaurier auf einmal. Also ich merke das echt ganz, ganz extrem. Und da konnte ich halt nicht mehr auf meinen Körper hören. Ich musste halt einfach funktionieren. Und es ist auch wieder so dieses Thema, wie ein Mann funktionieren, gerade in so einem Großkonzern mit vielen Ingenieuren. So, da muss man sich diesen
Ja.
männlichen Lebensstil halt auch wieder anpassen. Und ja, das habe ich dann 2 Jahre gemacht und bin dann aber rausgegangen, arbeite jetzt in Teilzeit, habe da auch ja, mega die Flexibilität. Wenn ich da erst um 10 auf der Arbeit erscheine, dann ist es auch fein für alle. Und bin eben nebenbei noch selbstständig mit Endopowerment, was ich auf Instagram mache. Am 25. März kommt mein Online-Selbsthilfekurs, der Endokompass, zu dem Thema. Also,
Sehr cool.
das sind jetzt die Sachen, wo ich dran arbeite. Es war natürlich finanziell ein Rieseneinschnitt, das ist klar. Aber ja,
Gesundheit geht vor.
Gesundheit geht vor und man sieht auch, wenn man so viel erlebt hat, so jung in Bezug auf das Thema Gesundheit, wir nehmen das ja alle für selbstverständlich, dass sie da ist und wenn sie halt dann plötzlich mal nicht mehr da ist, sieht man das alles anders und gibt auch den Dingen einen anderen Wert und hat auf einmal andere Prioritäten. Und somit bin ich jetzt viel glücklicher als damals und ja, kann wieder auf meinen Körper hören, kann morgens mein Yoga machen, halt alles, was mir auch einfach gut tut und bin da flexibler.
Das klingt auf jeden Fall nach einem erfüllteren Alltag und Leben.
Ja.
Und ich denke, das gibt dir ja auch eine ganz andere Lebensqualität. Also scheinbar ist ja Stress auch ein extremer Faktor, der die Endometriose ja extrem getriggert hat.
Ja, sehr. Und auch dieses nicht drauf achten zu können, was einem gut tut. Also ich hoffe, dass in Zukunft, auch stark durch Corona, dass wir da in Zukunft mehr Rücksicht auf jedermanns Bedürfnisse nehmen können. Das ist ja jetzt nicht nur für Menstruierende. Andere, die haben dann auch wieder andere Themen, wo sie gern flexibler werden. Und ich würde mir halt extrem wünschen, dass die Arbeitswelt sich da endlich ein bisschen mehr ja, drauf eingroovt und da auf die Bedürfnisse eingeht. Und ja, dann geht es den Menschen, denke ich, auch allgemein besser. Es sind jetzt nicht nur Endometriose-Betroffene, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Krankheiten, die auch durch Stress getriggert werden. Und so ist eben auch bei der Endometriose. Schlechte Ernährung kommt noch dazu. Halt alles das, was man anfängt zu vernachlässigen, wenn man nur noch arbeitet und funktioniert.
Auf jeden Fall kann ich absolut zustimmen. Und was bei dir ja auch noch dazu kam, war, dass du auch Darmoperationen hattest und ja da auch einen Stoma bekommen hast. Kannst du vielleicht dazu noch kurz was erzählen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen und wie ist es abgelaufen? Wie bist du dann damit umgegangen?
Also ich hatte meine erste OP, da wurde ja die Niere entfernt, dann 1,5 Jahre später, ich war auch 1,5 Jahre schmerzfrei, Gott sei Dank, Hatte ich dann eine sehr, sehr große Zyste, die mir Riesenschmerzen verursacht hat. Da kam dann der linke Eierstock raus und da wurde dann auch Endometriose schon entfernt, aber ich hatte immer noch diesen Herd am Darm. Und wir haben immer gesagt, solange der mir keine Probleme macht, können wir friedlich koexistieren, tue ich ihm nichts, tut er mir nichts, tue ich ihm nichts so. Und das hat dann aber ab letztes Jahr, Januar, nicht mehr funktioniert. Und ich hatte extreme Schmerzen. Also das erste halbe Jahr 2021 war heftig. Das ist auch so richtig so, das ist wie so ein bisschen in Trance dieses Jahr, weil ich da so viel Schmerzmittel auch genommen habe und teilweise Sachen auch echt nicht mehr davon weiß. Das ist irgendwie eine ganz komische Erinnerung, die ich an das halbe Jahr da habe. Und dann habe ich gesagt, so, okay, also dann kann es ja jetzt nur noch dieser Herd am Darm sein. Und mein Ischiasnerv und Pudendusnerv, die waren auch mit betroffen, weil ich auch immer so Schmerzen im linken Bein hatte und mir es da so reingezogen ist. Also habe ich das dann operieren lassen und dann ist eine Woche später das Worst-Case-Szenario eingetreten, nämlich dass sich ein Loch im Darm gebildet hat. Also man muss sich vorstellen, bei mir war die Endometriose noch nicht durch die Darmwand durchgebrochen, sondern nur oberflächlich draufgewachsen. Und die wurde dann so abgeschält wie eine Orangenschale. Und dadurch wurde das Gewebe am Darm aber zu dünn und es hat sich ein Loch gebildet. Die Durchblutung ist an der Stelle nicht gut im Darm, was blöderweise dazu kommt. Ja, dann kam ich in die, also bin ich direkt in die Klinik gefahren, die zum Glück nur 5 Minuten von zu Hause entfernt ist. Und war dann sehr, sehr lange in der Notaufnahme, wo ich auch heute noch sage, das ist so ein bisschen das Problem bei Schmerzpatientinnen, die ich ja zu dem Zeitpunkt war, da ich ja chronische Schmerzen hatte, über ein halbes Jahr lang, dass ich da reinkam, aus dem Hintern geblutet habe, als gäbe es keinen Morgen. Also es sind echt so golfballgroße Klumpen aus meinem Hintern gekommen, was man irgendwie da echt nicht rauskommen sehen will. Und ja, die haben mich dann halt nach dieser klassischen Schmerzskala gefragt von 1 bis 10 und ich habe das mit einer 4 angegeben. Und das ist echt ein Problem, dass die Schmerzskala für SchmerzpatientInnen halt nicht funktioniert, da wir schon mal der Grundschmerz bei uns höher ist. Also bei einem normalen Menschen, das ist eine 0 und bei uns ist aber halt eine 4 bis 5 quasi der es geht mir gut Zustand. Und also eventuell wäre ich jetzt nicht aus diesem chronischen Schmerz rausgekommen, meinen Schmerz höher angegeben, aber ich hatte es nur mit einer 4 angegeben. Ich wollte auch keine Schmerzmittel und ich war da fast 6 Stunden in der Notaufnahme, bis ich endlich mal untersucht wurde. Und dann hat er mich untersucht und hat gemeint, also er findet kein Loch. Vermutlich ist da noch Blut, das sich gesammelt hatte und es kam halt jetzt quasi raus, so auf einen Schlag. Musste dann über Nacht aber trotzdem noch mal drin bleiben. Und 3 Stunden später bin ich dann aufgewacht, weil ich noch jemand mit ins Zimmer bekommen hatte. Und dann auf einmal fingen die Schmerzen wieder an. Und dann konnte ich echt nicht mehr vor Schmerzen. Ich habe nur noch geschrien. Und die Schwester ist dann losgerannt, hat den Arzt geholt. Und dann ging es auch Gott sei Dank relativ schnell. Und ich kam dann in OP. Und es wurde dann eine Not-OP. Also ich wäre fast verblutet. Und da wurde dann ja eben auch das Stoma angelegt, was ich dann ein halbes Jahr lang hatte. Nach der OP kamen dann noch 4 weitere OPs. Also es waren in Summe dann 6 OPs in den 4 Wochen. Und ja, es war echt heftig. Von der ersten Woche weiß ich Gott sei Dank auch nicht mehr allzu viel. Und das Stoma war dann rückblickend gar nicht so schlimm, das zu haben. Also ich habe mich relativ schnell damit angefreundet. Ich habe es inzwischen auch wieder weg. Es kam im Dezember, wurde es zurückverlegt. Und seitdem geht es mir das erste Mal gut seit ja, über einem Jahr tatsächlich, worüber
Das
ich
ist
echt
sehr schön
dankbar
zu
und
hören.
froh bin.
Ja.
Ja, doch. Also insofern war
Ja.
die OP gut, weil die ganze Endometriose, die mich geärgert hat, die wurde entfernt. Klar, das mit dem Stoma hätte man sich sparen können, die Komplikation, aber das kann halt passieren. Ein gewisses Risiko hat man immer. Hätte ich von Anfang an gesagt, ich nehme das Stoma, dann wäre das alles nicht passiert, aber ich wollte es halt ohne Stoma probieren und ich glaube, es hätte jeder probiert.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja.
Was ja auch noch so ein Problem bei der ganzen Sache Endometriose ist, es ist ja noch nicht als lebenseinschränkende Erkrankung eingestuft worden. Das heißt, da gibt es ja auch noch mal, was Krankenkassen und sowas betrifft, auch sicherlich ja, Probleme und auch Dinge, die nicht übernommen werden. Was hast du da erfahren?
Also es ist grundsätzlich extrem schwierig, beispielsweise so ein Rezept zu bekommen, dass man permanent Physiotherapie bekommt. Da gibt es ja diese Langzeitrezepte und sonst kriegt man ja, weiß ich nicht, 2 mal 6 Einheiten oder so im Jahr. Damit kommen wir halt nicht hin. Also ich müsste eigentlich auch mindestens einmal die Woche zur Physiotherapie, weil durch diese Krämpfe meine Muskeln sind alle dermaßen verkürzt. Ich merke das auch, wenn ich Yoga mache. Und ich mache schon jeden Tag Yoga. Ich mache jeden Tag, gehe ich auf die Faszienrolle. Also ich tue schon selber sehr, sehr viel. Aber das habe ich auch erst jetzt vor kurzem gelernt, weil ich bei einer Ärztin war, die ich auch wieder privat bezahlt habe, 110 € die Stunde. Dass das Becken und der Kiefer extrem eng miteinander verbunden sind. Und ich presse es seit Jahren so schlimm mit dem Kiefer und jetzt weiß ich, das kommt von meinem Becken. Und genauso sind meine Beine extrem verspannt immer. Also ich habe durch die Schmerzen so eine Grundanspannung im Körper. Ich ziehe auch die Schultern immer so hoch. Und da einfach regelmäßig Physiotherapie zu bekommen, eben weil man diese Krankheit hat, weil es im Zentrum des Körpers dermaßen am Krampfen ist, das ist ja auch, was die Adenomyose macht, was ich nach wie vor merke, wenn ich meine Menstruation habe, dass sich diese komplette Gebärmutter zusammenzieht und krampft. Und das ist ein Riesenmuskel und das wirkt sich halt auf den ganzen Körper einfach aus. Da wäre es schön, man würde Physiotherapie bekommen. Dann das nächste Thema ist Kostenübernahme von Seiten der Krankenkassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man mittlerweile die hormonelle Therapie bezahlt bekommt. Da müsste ich lügen, weil ich selber keine Hormone nehme. Aber das ist auch so was, dass man das selber bezahlt. Ja, dann das Thema Schwerbehindertenausweis beantragen wird meistens nicht anerkannt. Da habe ich jetzt Glück, weil mir, wie gesagt, 2 Organe fehlen und ein Stück vom Darm. Also ja, somit habe ich einen Schwerbehindertenausweis auch unbefristet bekommen, aber ganz viele, die kämpfen da jahrelang, wenn sie keine Organverluste haben, was ja gut ist, aber das bedeutet halt nicht, dass die Schmerzen weniger schlimm sind. Also ja, es muss endlich als lebenseinschränkende Krankheit anerkannt werden, weil es greift in alle Lebensbereiche. Es fängt an beim Thema ja, Sexualleben, wenn man Schmerzen hat beim Sex, dann Familienplanung, wenn es erschwert wird, Kinder zu bekommen. Auch hier Kinderwunschbehandlungen bekommen nur verheiratete Paare bezahlt. Ab, ich glaube, 25 muss die Frau sein und dann kriegst du ja auch
Echt?
nur 3 Versuche zur Hälfte bezahlt. Also das ist
Okay.
auch sowas, wo man dann so sagt, okay, warum wird man da nicht mehr unterstützt? Ich meine, alleine, ich kenne mich jetzt nicht mega aus mit Kinderwunschbehandlung, aber es gibt ja schon so viele Behandlungsmöglichkeiten. Man hat ja nicht mal die Chance, alle auszuprobieren, weil man nur 3 Versuche hat und viele können sich das halt dann wirklich nicht leisten, noch einen vierten, fünften, sechsten Versuch da zu starten. Und es, ja, sind halt einfach Kosten, auf denen man selber sitzen bleibt. Ich hatte mal ausgerechnet, 2020 hatte ich über 3.000 € privat in meine
Oh,
Gesundheit gebuttert.
krass,
Ja.
das ist echt viel.
Auch Nahrungsergänzungsmittel. Das ist mein Lieblingsbeispiel ist Eisen. Ich hatte so einen heftigen Eisenmangel, weil ich so viel Blut ja auch verloren hatte.
Klar, ja.
Und ich habe die Eisenpräparate so lange gezahlt bekommen, bis ich keinen Eisenmangel mehr hatte, dass man aber Eisen durchgehend präventiv nehmen muss mit Endometriose. Jetzt auch die Frauen, die dann viel Blut verlieren während der Menstruation, ja noch mehr. Aber du kriegst es so lange bezahlt, bis du aus dem Mangel raus bist und dann kriegst du es nicht mehr bezahlt. Und dann, wenn du wieder im Mangel drin bist, dann kriegst du es wieder bezahlt. Wo ich mir auch so denke, warum zahlt ihr es nicht durchgehend, wenn ich eine Risikogruppe bin, dass ich tendenziell einen Eisenmangel habe? Also, das sind alles so Sachen, ja, könnte ich
Erschweren
stundenlang
einfach
drüber
das
reden.
Ganze. Ja, kann
Ja.
ich aber total verstehen. Also ich meine, du machst dich ja auch stark gegen oder generell für das Ganze, damit das eben anerkannt wird. Und das ist auch der total richtige Schritt, weil es einfach mehr, ja, Aufmerksamkeit und Anerkennung verdient, das Thema, denn es betrifft ja super viele. Und wenn das aber nicht so wirklich ernst genommen wird, das ist auch dermaßen frustrierend. Und
Ja.
also kann ich mir vorstellen. Und so wie du das erzählst und was ich auch bei anderen gelesen habe, ist es einfach so und es ist super ätzend. Und wenn man dann nicht noch respektiert wird und irgendwie nicht gesagt wird, hey, Wir erkennen diese Erkrankung an, weil der Leidensdruck extrem hoch ist und kommen euch entgegen im Sinne von, es wird zum Beispiel mehr finanziell übernommen, Schwerbehindertenausweisbeantragung wird eventuell erleichtert. Also es gibt ja so viele Dinge, die vielleicht auch gar nicht so eine extreme Hürde wären. Ich kenne mich natürlich mit diesem ganzen Behörden-, Krankenkassen-Kram nicht so aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hürde so extrem hoch ist, dass man die nicht überwinden kann.
Vor allem, ich denke mir halt auch immer bei so einem Schwerbehindertenausweis, es ist jetzt nicht so, dass wir die Eurobünde hinterhergeknallt bekommen. Also ab einem GDB von 70 bekommt man die Bahncard zum Beispiel günstiger oder ab einem GDB von 50 bekommt man dann so ein bisschen Steuer, also ein bisschen was von der Steuer zurück. Ich habe mich noch gar nicht so genau mit beschäftigt. Also, aber man wird nicht reich dadurch. Es würde vielleicht gerade mal so im Ansatz das ausgleichen, was wir da privat reinbuttern. Aber wir bleiben immer noch auf genug Kosten sitzen. Und jetzt ein GDB von 50 zu bekommen mit Endometriose ist gut wie unmöglich. Also wenn man Glück hat, bekommt man eine 30 und kann dann noch einen Gleichstellungsantrag stellen. Das bedeutet, dass man einen gesonderten Kündigungsschutz hat und vor dem Arbeitgeber dann quasi gleichgestellt ist mit jemandem, der ein GDB von 50 hat. Aber auch das, ich habe mich auf eine öffentliche Stelle beworben. Ich habe damals ein GDB von 50 gehabt. Meiner wurde jetzt erhöht durch das Stoma. Jetzt habe ich ein GDB von 80, aber auf 2 Jahre beschränkt. Und ich habe mich da beworben und ich hatte das noch nie in einem Vorstellungsgespräch, dass mir dermaßen meine Qualifikation abgesprochen wurde. Also ich habe auch im Nachhinein eine Anwältin eingeschalten, weil das eine öffentliche Stelle war und die müssen bei gleicher Eignung Menschen mit Schwerbehinderung anderen BewerberInnen vorziehen. Und es war ein Schwerbehindertenbeauftragter dabei in dem Gespräch und die haben mir permanent versucht einzureden, dass ich nicht für diese Stelle geeignet bin, wo ich so gemeint habe, Leute, ich habe das studiert, ich habe das in meiner Stelle, in meinem Job davor gemacht, so, also so wäre, wenn nicht ich, ne? Und also das war ein ganz krasses Erlebnis, weil ich mich da das erste Mal halt wirklich öffentlich beworben habe mit, hey, ich habe einen Schwerbehindertenausweis und habe ich danach nie wieder gemacht. Aber du bekommst halt auch nur diesen gesonderten Kündigungsschutz, wenn du das direkt beim Bewerbungsgespräch mit angibst.
Toll.
Ja, aber dann krieg halt mal eine Stelle mit einem Schwerbehindertenausweis. So, also da tun mir echt die Leute leid, denen man es ansieht. Ich habe eine Freundin, die sitzt im Rollstuhl und die sagt auch so, ey Vanessa, wenn ich könnte, ich würde nicht sagen, dass ich eine Behinderung habe, weil auch was sie erlebt, das ist Wahnsinn. Sie hat studiert im Master und kriegt dann in Vorstellungsgesprächen so durch die Blume gesagt, ja, bewerben Sie sich hier jetzt nur so als Notlösung, wo sie so war, ich habe das studiert. Ich habe da meinen Master drin geschrieben. So. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten. Das ist Wahnsinn.
Krass.
Ja.
Oh Mann, das ist echt eine Riesenhürde. Ich hoffe, dass da sich bald auch was ändern wird. Aber gibt es denn, du hast jetzt die ganze Zeit schon gesagt, du machst Yoga und die Faszienrolle, weil das eben alles sehr verkürzt ist bei dir und auch durch diese ganzen Verkrampfungen, dementsprechend auch die Schmerzen entstehen und so weiter. Gibt es denn bestimmte Tipps, sagen wir mal 3, 4, 5 Tipps, die du jeder Betroffenen mit auf den Weg geben kannst? Also gibt es noch irgendwelche bestimmten Stressbewältigungsübungen, die du machst? Gibt es noch in der Ernährung irgendwas, was du festgestellt hast? Gibt es noch bestimmte Sportarten, die man machen kann?
Also grundsätzlich ist so meine erste Empfehlung, dass jede für sich selber gucken muss, was tut mir gut. Also das zu pauschalisieren, ist super schwierig. Es wurde auch früher zum Thema Ernährung gesagt, also und da glaube ich schon auch immer noch dran, dass man, oder was heißt, ich glaube dran, ich merke, dass es mir persönlich gut tut, aber nur weil es mir gut tut, muss es jetzt anderen nicht auch gut tun, dass ich auf Milchprodukte so gut es geht verzichte, also das tue ich eh schon so, mein Kryptonit ist Feta und Parmesan, da kann ich halt nicht ohne, aber ansonsten, und griechischer Joghurt, aber ansonsten, der ist aber auch gerade gut für meinen Darm. Aber ansonsten jetzt so normale Milch trinke ich zum Beispiel nicht und das andere halt auch dann in Maßen. Da, soweit es geht, auf Milchprodukte zu verzichten, dann Fleisch, besonders rotes Fleisch, ist nicht so gut. wird gesagt, andere sagen so, ne, also Fleisch und viele Proteine, das tut mir gut, ist super individuell. Dann Histamin und Gluten ist auf jeden Fall was, was man mal abchecken sollte, weil das einfach bei vielen festgestellt wird, dass diese beiden Unverträglichkeiten häufig bei Endometriose-Betroffenen, ja, sage ich mal, mit im Paket enthalten sind. Aber ansonsten halt natürlich sich gesund ernähren, Vollkornprodukte, frisch, also frisches Obst, frisches Gemüse, halt das, was man so grundsätzlich auch empfiehlt. Und ja, zum Thema Stressbewältigungsübungen, da hat auch jeder so sein anderes. Also die eine, die geht ins Fitnessstudio und powert sich aus, das kann ich zum Beispiel nicht. Also zum einen Fitnessstudio ist dann wieder diese Anspannung, die ich ja wieder habe durchs Training. Und ich brauche ja genau das Gegenteil. Übrigens auch vorsichtig sein mit dem klassischen Beckenbodentraining, ist bei den meisten Endometriose- und Adenomiose-Betroffenen vor allem absolut kontraproduktiv, weil wir eher das Problem haben, dass unser Beckenboden zu fest ist. Also wir brauchen eher diese Entspannungsübungen. Es war bei mir auch auf Reha. Da ich auf einer Gastro-Reha war, wegen meinem Darm, wurde da viel Beckenbodentraining gemacht, wo ich auch gesagt habe, also die Entspannungsübungen, die mache ich gern mit, aber das Anspannen, das beherrsche ich aus dem FF, also das muss ich nicht trainieren. Dann gibt es ganz tolle Atemübungen. Da kann man gucken, ob das was für einen ist. Spazieren gehen im Wald, wenn man jetzt wirklich so sportlich nicht mehr kann wie früher. Ich gehe auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Ich mache mein Yoga daheim. Wenn ich mal ganz viel Energie habe, mache ich ein Pamela-Workout oder sowas, wobei ich das auch echt schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber ich mache eher so, ich bin auch ein sehr wuseliges Wesen und ich brauche dann eher die Sachen, die mich runterbringen. So andere, die vielleicht eher so ein bisschen träge sind, die müssen sich dann mal so zwingen, ja, mal laufen zu gehen und sich auszupowern. Aber ich habe gar nicht das Bedürfnis. Also ich bin so schon so aktiv, sage ich mal, da muss ich mich nicht zusätzlich auspowern. Das ist super individuell. Dann Wärme tut ganz vielen gut. Zum Thema Ernährung, das ist auch noch was mir da auch geholfen hat. Also jetzt nicht nur Wärme von außen, sondern auch bei den Speisen drauf zu achten, dass ich die besonders im Winter einfach warm zu mir nehme. Ich schmeiße dann auch oft so in meine Gemüsepfanne den Salat kurz mit rein. Einfach, dass das nicht mehr so kalt ist, weil ich dann auch ja einfach mehr Energie habe, weil mir die Endometriose schon so viel Energie zieht. Also da gibt es echt tausend Möglichkeiten, wo man ansetzen kann und da muss echt jede für sich so rausfinden, okay, was tut mir gut und überhaupt mal zu wissen, was einem gut tut, das ist schon eine Reise. Also ich habe auch 2 Jahre jetzt gebraucht, oder das ist eigentlich so ein Weg, der wahrscheinlich nie aufhört, aber mal so wirklich mich reinzuhorchen, so okay, was tut mir eigentlich gut so? Ich weiß es gar nicht, weil ich habe es jahrelang nicht mehr drauf geachtet. Als Kinder wissen wir das, aber irgendwann, wenn wir in dieses Funktionieren reinkommen, verlernt man auch komplett so drauf zu hören, was tut mir denn eigentlich gut? Und dann muss man ausprobieren.
Ja, man muss ja, es gibt ja so viele Umweltstressoren, wo wir einfach funktionieren müssen. Wir haben oft gar keine Zeit, uns richtig mit uns und unserem Körper zu beschäftigen, was eigentlich total traurig ist und ja auch bei vielen zu verschiedenen Erkrankungen, Burnout, was es nicht alles gibt, führen kann. Also finde ich, wie du gesagt hast, sollten wir uns ein bisschen mehr kennenlernen, auch so die Zeit für uns nehmen. Es gibt manche, denen hilft Meditieren, andere, die hören Musik, dann schauen sie vielleicht einen Film, lesen ein Buch, wie du gesagt hast, gehen in den Wald spazieren, machen Yoga. Also ich finde, da ist es total wichtig, so für sich zu finden, was entspannt mich, weil nur weil du jetzt beispielsweise sagst, Yoga entspannt mich, heißt das ja lang nicht, dass es mich entspannt oder ich kann zum Beispiel nicht meditieren. Ich finde das ganz schrecklich. Andere schwören da drauf. Und das stresst ja auch nochmal, wenn man denkt, ich muss das jetzt machen, weil das bei beispielsweise Vanessa hilft. Deshalb ganz, ganz wichtig, da für sich einfach mal, ja, zu gucken.
Das ist echt so weil du jetzt mich nach Tipps gefragt hast, jetzt habe ich nicht so wirklich eine Antwort gegeben, aber echt so ein Tipp mal zu gucken, was tut mir gut und sich dann das als Alltagsinsel zu schaffen. Also mich bringt Malen runter, mich bringt Meditieren runter, mich bringt Kraftsport runter, mich bringt, weiß ich nicht, Motorradfahren runter. Das kann ja so unterschiedlich ausfallen. Und das dann einfach regelmäßig zu tun, also wirklich regelmäßig für Entspannung zu sorgen. Und dann entspannt ja auch der ganze Körper. Und gerade nach so einer Schmerzphase oder in die Badewanne legen, da entspanne ich auch total, eine warme Badewanne. Oh, geil. Also, als ich da die Schmerzen so schlimm hatte, ich saß teilweise morgens in der Badewanne und wäre am liebsten gar nicht mehr raus. Man muss einfach echt ausprobieren, gucken, was tut mir gut. Und wenn was gut tut, sich das beibehalten und halt auch im Stress nicht untergehen lassen oder sich am besten schon feste Termine mit sich selber im Kalender machen und die dann aber genauso wichtig nehmen wie den Termin mit jemand anderem. Weil man sagt sich selber so oft die eigenen Termine ab. Das würde man mit einem Freund, einer Freundin, mit einem Chef oder Kollegen nie machen. Aber mit sich selber macht man es. Und da halt wirklich konsequent zu bleiben bei den Dinge, die einem einfach gut tun.
Ja, voll. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und klar, man kann auf jeden Fall bei dir und deinem kommenden Online-Kurs, den ich übrigens in der Podcast-Episodenbeschreibung reinschreibe, wenn man sich da auch informieren möchte. Aber gibt es denn auch noch zusätzlich öffentliche Seiten, an denen man sich informieren kann?
Ja, also die endopowerment.de Seite, da habe ich auch noch mal so, was ist Endometriose? Was sind die häufigsten Symptome? Es gibt jetzt noch mehr als Schmerzen während der Periode, sind aufgezählt, dann auch ein Link zur Endometriose-Vereinigung, die sollte man sich anschauen. Ich habe auch Freebies auf der Seite, kostenlose Hörbuchtipps, also ja, alles so rund zu dem Thema kann man sich da auch gerne angucken. Ja.
Und ich hoffe, ich liege jetzt richtig, aber ich glaube, du hast doch auch bei deinem Instagram-Account Ärzte und Ärztinnen, die sich damit
Stimmt.
auskennen.
Genau, der Wegweiser. Das ist ein Ärztinnenwegweiser und da habe ich nach Bundesländern, ist aber auch noch mal auf der Webseite unter Hilfe, habe ich es auch
Okay,
noch mal
perfekt.
verlinkt. Genau, kann man gucken nach Bundesländern sortiert. Österreich, Schweiz ist auch dabei. Was die Community empfiehlt im Raum Berlin oder in Bayern. Und das sind jetzt nicht meine persönlichen Erfahrungen, weil ich kenne nicht jeden Arzt in ganz
Klar.
Deutschland, aber da tauschen sich ganz viele drunter aus und es sind dann sowohl niedergelassene als auch Endozentren. Also da kann man dann gerne mal gucken, wenn man jemanden sucht, dem man da ja sich anvertrauen kann.
Perfekt. Verlinke ich auf jeden Fall alles und
Gerne.
wünsche dir noch ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Was du teilst, wird bestimmt noch viel größer und du erreichst damit auch bestimmt sehr, sehr viele und hilfst damit sehr, sehr vielen. Also ja, ich wünsche dir auch noch alles Gute für deine Gesundheit, dass du das im Griff behältst und auch ja diese positive Energie, die ich ja auch merke von dir aus und diese Stärke beibehältst. Und auf jeden Fall auch noch eine schöne Restwoche und ich freue mich weiterhin von dir zu hören und zu lesen.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Sehr,
Und
sehr
ja,
gerne.
habt ihr auch noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Ciao.